Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich möchte zu Anfang beten. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest. Wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und bitte gib mir die richtigen Worte, lass mich wirklich einladend sein für dich. Amen. Mama, warum muss ich denn mein Brot aufessen? Ja, damit du groß und stark wirst. Aber Mama, warum muss ich denn groß und stark werden? Ja, damit du mal so wirst wie dein Papa. Warum muss ich denn so werden wie mein Papa? Ja, damit du auch mal eine Familie und Kinder hast. Mama, warum soll ich Kinder haben? Dann kannst du ihnen erklären, warum sie ihr Brot essen sollen. Kennt ihr diese Fragen, diese Warum-Fragen? Es gibt Kinder im Alter, in einem gewissen Alter, die sind da sehr intensiv dabei. Und manchmal fragt man sich, wann hört das denn endlich auf? Wann ist das Ende von so einer Warum-Frage gekommen? Und ich nicht sagen muss, darum. Oder das erkläre ich dir, wenn du groß bist. Gibt es wirklich ein Ende oder Fragen, die man nicht mehr, das Dinge, die man nicht mehr hinterfragt? Wir kommen heute Morgen zu einem solchen Ende, aber wir müssen ein bisschen danach graben. Wir müssen ein bisschen gucken, wo wir da hinkommen, denn es erschließt sich nicht sofort. Das ist ja beim Bibellesen oft so. Wenn man einen Bibeltext mehrmals liest, dann ist man beim ersten Mal, ja, dann versteht man ihn mehr oder weniger gut. Beim zweiten Mal kommen einem vielleicht hier und da mal Fragen. Warum ist denn das eigentlich so? Wie ist der Gedankengang jetzt? Ich verstehe das nicht ganz, wie jemand genau auf diese Schlussfolgerung kommt. Oder warum verwendet er jetzt gerade den Begriff da? Es ist gut, wenn man solche Fragen stellt. Man darf dann gegebenenfalls auch mal ein Fragezeichen denen in der Bibel an den Vers dran machen, möglichst mit Bleistift, damit man ihn wegradieren kann, wenn man es endlich kapiert hat. Und wenn man dann vielleicht nochmal und nochmal liest, dann kommt so der Aha-Effekt. Und häufig sind das die Dinge, die einem so wichtig werden, weil man merkt, da steckt ja viel mehr dahinter als beim ersten Lesen. Und ich glaube, dass Gott das auch so möchte. Paulus schreibt mal an die Korinther: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und nicht Jahr für Jahr, sondern Tag für Tag. Also Gott will uns Wachstum schenken. Und der innere Mensch, das ist der, der zählt. Ich habe neulich ein Zitat von C.S. Lewis gehört, der sagt: Du hast keine Seele, du bist eine Seele und du hast einen Körper. Fand ich sehr gut, dass das eigentlich das ist, was zählt. Und ich wünsche uns, dass wir heute Morgen so diese drei Stufen vielleicht mal durchmachen. Die erste ist, aha, ich verstehe, was da steht. Die zweite, hä? Warum steht das da? Warum steht das so da? Und die dritte, wow, das finde ich ja klasse. Wir fangen an am Ende vom Kapitel 14 im Matthäusevangelium. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Das geht so, knüpft an das an, was wir vorher hatten. Wir haben ja in den letzten drei Sonntagen das Kapitel 14 so von hinten her aufgerollt. Die richtige Reihenfolge wäre gewesen, erst kam der Tod Johannes des Täufers, dann die Speisung der 5000 und danach geht Jesus auf dem See Genezareth. Und jetzt, sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth, also die Umgebung um den See Genezareth, vermutlich irgendwo so zwischen, ich sag mal, Kapernaum und Nazareth. Das sind vielleicht die zwei bekanntesten Städte, die man in dieser größeren Gegend hat. Und dann lesen wir das, und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Ich finde das so interessant, wie hier Matthäus das so betont. Das war nicht nur ein bisschen was, sondern diese Worte ganze und alle zeigen, da war richtig was los. Alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Also nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig gut. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Stellt euch mal vor, heute würde Jesus ins Krankenhaus in Wetzlar gehen. So, die 13 Stockwerke sind es, glaube ich. Auf der einen Seite im Südflügel hoch und auf der anderen Seite im Nordflügel runter. Und alle wären gesund. Niemand würde unten in der Notaufnahme warten. Keine OP wäre mehr erforderlich. Keiner hätte mehr Nierensteine oder Gallenkoliken. Corona wäre tatsächlich nur noch eine Biersorte. Es gäbe keinen Schlaganfall mehr, die Lähmungserscheinungen wären weg. Es bräuchte keiner mehr einen Bypass, weil das Herz schwach ist. Alle stehen nur noch draußen vor der Tür und warten darauf, dass sie von ihren Angehörigen abgeholt werden. Und dann kommt der Hygienebeauftragte des Krankenhauses raus und sagt: Hey, deine Leute haben beim Rausgehen die Hände gar nicht desinfiziert. Das geht doch gar nicht. So ähnlich hört sich das an, was jetzt kommt. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Ist schon irgendwie hart, oder? Nun, es ist keine Hygienevorschrift. Nicht, dass jetzt jemand sagt, hier vom Händewaschen, vom Essen brauchen wir nicht mehr die Hände zu waschen. Nein, das ist schon gut, einfach damit sie sauber sind. Aber was die Pharisäer daraus gemacht hatten, waren Hygienevorschriften. Wenn man die Parallelstelle bei Markus liest, der wird noch ein bisschen mehr berichtet, da heißt es in Markus 7, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernem Geschirr und Polstern. Die Pharisäer reden hier bewusst von der Überlieferung der Alten. Vielleicht wisst ihr, was das war. Ich sage es trotzdem nochmal. Das waren Dinge, die wurden, es war nicht das Gesetz Mose, es war nicht das, was man in den 5 Büchern Mose findet, sondern nachdem die Juden aus dem Exil, aus dem babylonischen Exil zurückgekommen waren, sie schon begriffen, wir sind hier gewesen wegen unseres Ungehorsams. Und dann wollten sie jetzt alles richtig machen. Und dann haben sie das Gesetz, ich sag mal, haben Regeln aufgestellt, die verhindern sollen, dass sie das Gesetz brechen. Also, ich fahre in der Stadt nur noch 30 oder besser 29, damit ich nicht aus Versehen eine 30er-Zone übersehe und dann zu schnell fahre. Wenn ich in der ganzen Stadt nur 30 fahre, kein Problem. Die Juden haben dann um das Gesetz einen Zaun drumherum gemacht. Also, wenn man den Zaun nicht überschreitet, braucht man auch keine Angst haben, das Gesetz zu übertreten. Das war ja, ich will mal sagen, noch gar nicht mal so verwerflich. Aber immerhin war das mehr als 400 Jahre jetzt her. In 400 Jahren passiert viel. Und da hat sich dieser Zaun verselbstständigt. Er wurde in gewisser Weise dem Gesetz gleichgestellt oder vielleicht sogar drüber. Jetzt war nur noch der Zaun gültig. Und das hat sich bei den Juden so intensiv eingeprägt, dass selbst die Jünger im nächsten Abschnitt, das ist dann nächsten Sonntag dran, fragen, Herr, erklärt uns das doch mal. Wir verstehen es nicht. Es hat sich so festgesetzt, dass man damit gelebt hat. An der Stelle vielleicht eine erste Übertragung oder zwei erste Übertragungen. Stellt sich manchmal die Frage, machen wir das auch? Was wären denn so unsere Zäune, die wir da aufbauen? Und vielleicht, wenn ich jetzt mal fragen würde, vielleicht würden viele sagen, ja, das sind so unsere Traditionen, die wir haben. Ich glaube, Traditionen an sich sind auch nicht schlecht, sind nicht falsch in der Regel. Aber es ist immer wieder erforderlich, das mit der Bibel abzugleichen. Immer wieder zu gucken, ist das, was wir tun, warum tun wir das? Weil es in der Bibel steht oder weil wir es eben so machen? Das ist ja gar nicht unbedingt schlimm, man muss es nur richtig bewerten. Da hilft es, wenn man ab und zu mal eine andere Gemeinde besucht. Wir waren letzte Wochenende in Reutlingen und haben da am Sonntag auch einen anderen Gottesdienst besucht. Finde ich immer spannend, mal zu gucken, wie machen das andere denn? Machen die es genauso wie wir? Machen die es besser, anders oder schlechter? Gibt es auch, dass man sagt, nee, die Variante übernehmen wir jetzt mal nicht. Fällt uns doch besser, wie wir es haben. Aber wichtig ist, dass man immer aufpasst, was man macht, und man kann sehr gut von anderen lernen. Und manchmal, manche Dinge, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, sind dadurch entstanden, dass jemand aus einer anderen Gemeinde kam, also eine andere Gemeinde besucht hat und gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir das mal bei uns machen? Also nicht schlimm, ein Risiko ist dabei, dass man es, ich sag mal, zu sehr fixiert, dass man sagt, so müssen wir es machen und nicht anders. Und wenn wir es nicht so machen, dann brennt dir die Hütte oder was auch immer. Mir ist noch ein zweiter Gedanke gekommen, der ist dann weniger der Zaun, sondern das ist die Rückmeldung, das muss ich mit Gott entscheiden. Ich habe selbst meine Verantwortung vor Gott. Sag du mir nicht, was ich tun soll, denn ich bin vor Gott verantwortlich und ich mache das mit meinem Gott aus. Das ist dann weniger, ist dann eher der Schaumteppich, den ich drumherum lege. Nicht den Zaun, sondern ich mache das so weich, dass ich es für mich anpassen kann. Theoretisch stimmt das. Ich muss das, was ich tue, selbst vor Gott rechtfertigen. Das ist nicht ein anderer, der das tun muss, sondern ich muss es machen. Das ist richtig. Aber ich frag mich schon immer, mache ich das denn dann auch? Bin ich wirklich offen dafür, was Gott mir in dieser Frage sagt? Gehe ich wirklich ergebnisoffen ins Gebet und frage nachher, was möchtest du denn jetzt hier? Was gefällt dir denn? Und dass ich es dann tue. Und ich glaube, wir laufen häufig in der Gefahr, dass wir nicht Gott fragen, was möchtest du denn, sondern dass wir in der Bibel nach Bibelstellen suchen, die unsere Meinung bestätigen. Einfach nur sagen, okay, das passt für mich, das nehme ich dann mal, fertig ist. Ich glaube, das ist gefährlich. Wenn wir Gott offen fragen, Dann gibt er uns Antworten. Häufig wird die Antwort sein, lies nach, ich habe es geschrieben, guck nach. Manchmal wird er uns auch vielleicht in einem längeren Prozess sagen, was denn in der bestimmten Situation denn richtig ist. Vielleicht durch sein Wort, vielleicht durch Geschwister, die einem helfen. Gott redet heute noch. Da muss ich keine Angst drum haben, dass er mir das nicht zeigen könnte. Er kann es. Ich muss nur offen sein dafür, dass ich ihn reden lasse. Aber zurück zum Text. Die Frage, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben. Das ist schon krass, oder? Jesus stellt ihn vor Augen, hält ihn wie einen Spiegel hin und sagt, guck doch mal, was ihr damit macht. Guck doch mal, wie ihr das Ganze verdreht. Also, eher so. Das Gebot Gottes und die Überlieferung, die sich verselbstständigt haben. Vielleicht mal in dem Gedanken zu sagen, das Höchste, was man tun kann, ist, dass man Gott etwas gibt. Und dann kam vielleicht der eine oder andere auf die Idee und sagte, ich kann meine Eltern nicht leiden. Ich will ihnen nicht helfen. Und die Antwort war, oh ja, nimm doch hier die Überlieferung. Spende das Geld der Gemeinde und alles ist gut. Finde ich schon extrem. Die Überlieferung, die wurden im gewissen Sinne zu einer Individualgesetzgebung umfunktioniert. Und erinnert schon ein bisschen auch an unsere Zeit. Jeder macht so das, was er will, was er für richtig hält. Und das Urteil, was Jesus gibt, jetzt muss ich weiterblättern, das ist schon eindeutig. Ihr Heuchler, ihr Heuchler, ihr meint doch gar nicht, was ihr sagt. Ihr wollt doch gar nicht Gott nachfolgen. Ihr spielt doch nur etwas vor. Ihr tut so. Ihr seid doch gar nicht ehrlich. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Euer Reden ist doch nur Geplapper. Eure Lieder, die ihr singt, singt ihr für euch selbst. Ihr meint es doch gar nicht von Herzen. Ihr macht doch nur so. Und das Urteil ist ziemlich deutlich. Ihr Heuchler, habe ich schon gesagt. Und dann Vers 9, vergeblich verehren sie mich. Es ist wirklich für die Füße, was ihr macht. Es ist vergeblich. Und das war schon wie eine Ohrfeige für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben das auch kapiert. Im nächsten Abschnitt lesen wir dann Vers 12, da greife ich jetzt auch nur ganz kurz vorweg. Da traten seine Jünger herzu zu Jesus und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Jesus entschuldigt sich auch nicht dafür, sondern er nennt sie dann blinde Blindenführer. Es hat doch keinen Wert. Die Pharisäer hatten es kapiert. Das, was sie tun, sagt Jesus, ist völlig wertlos. Und jetzt kommen wir zum zweiten Durchgang. Zu den Stellen, wo man vielleicht mal fragt, warum steht das so hier? Weiß nicht, ob euch jetzt im ersten Durchgang irgendwas, ich sag mal, aufgefallen ist, wo ihr sagen würdet, das müsste ich nochmal nachfragen. Das verstehe ich im ersten Durchgang nicht so ganz. Ich möchte zwei Sachen nennen. Das erste sind die Verse 2 und 3. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen? Jesus stellt einfach nur eine Gegenfrage. War vielleicht damals tatsächlich üblich, so zu diskutieren? Kann ich nicht genau sagen, aber Jesus entschuldigt nicht das, was die Jünger machen. Jesus verteidigt die Jünger nicht. Er diskutiert gar nicht darüber, was das richtige Gebot ist, welche man halten soll und welche nicht. Das Einzige, was Jesus macht, er zeigt auf, wie falsch das ist, was die Pharisäer und Schriftgelehrten machen. Er sagt nicht, hier die Überlieferung der Alten, die könnt ihr doch in der Pfeife rauchen. Vergisst sie. Haltet euch an die Gebote Gottes und dann seid ihr gerecht. Das macht Jesus nicht. Warum nicht? Auch da verweise ich auf den nächsten Sonntag, denn das ist Gegenstand des nächsten Abschnittes. Da beantwortet Jesus, was eigentlich das Problem ist, nämlich das, was in unserem Herzen ist. Aber dazu am nächsten Sonntag mehr. Das Zweite finde ich viel wichtiger, viel interessanter und hat mich schon ein bisschen auch zum Fragen gebracht. In dem, was Jesus sagt nachher, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Die Frage hier, warum spricht Jesus an der Stelle vom Verehren und nicht einfach vom Gehorchen, vom Tun? Mach doch mal was, mach das Richtige. Warum spricht Jesus hier von dem Verehren? Dieser Frage gehen wir jetzt in dem dritten Teil nochmal genauer nach. Was sollte man machen, wenn man das jetzt mal, ich sag mal, genauer versteht? Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, dass man mal sich die Stelle anguckt, die Jesus da zitiert. Und das machen wir heute Morgen. Wir schauen mal in das rein, was er hier aus Jesaja zitiert. Übrigens ist das auch ein Beleg dafür, dass Jesaja das Buch Jesaja geschrieben hat und nicht irgendjemand anders, weil Jesus es zitiert. Das nur nebenbei. Also wir schauen uns mal an, Jesaja 29, Abvers 13. Wer eine Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, die mal aufzuschlagen und da mal mitzulesen. Jesaja 29, von Vers 13 bis zum Schluss. Jesaja 29, das ist eine Weissagung über Jerusalem. Eine Ankündigung von, ich sage mal, von dem, was alles schiefläuft. Ich weiß nicht, ob auch Gerichtsandrohungen dabei sind, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber es ist eine Weissagung über Jerusalem. Also die Stadt, aus der die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen. Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und wunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Also auch das ist ja schon ein Stück weit Gericht. Jesus zitiert den Vers 13. Und das ist, dieses Volk ehrt mich nur mit den Lippen. Sie sind mit dem Herzen gar nicht dabei. Und deswegen wird Gott es auch hingeben. Das liest man dann auch im Folgenden. Weh denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen. Die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? O, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Gott macht sich fast lustig über die Leute. Er sagt ihr, ihr benehmt euch so wie ein Klumpen Ton, den der Töpfer auf seiner Scheibe geformt hat. Und dann sagt der Ton zu dem Schöpfer, wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Oder ein Bild, was zu dem Maler sagt, ja, dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Du hast mich nicht gemacht. Wie lächerlich das Ganze ist. Wie lächerlich die Pharisäer und Schriftgelehrten dann zur Zeit Jesu mit Gott umgegangen sind. Das Volk Israel und bis hin auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die nicht nach Gottes Geboten fragen, sondern nach eigenen Regeln. Und dann ist interessant, wie das Jesaja weiter beschreibt, also wie Gott weiter redet, denn hier macht Gott jetzt einen Wendepunkt. Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt werden und der Karmel für einen Wald gehalten werden. Also ich sage mal, ohne jetzt weiter darauf einzugehen, Gott dreht alles um. Gott schafft die Wende. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen. Und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israels. Also, in Vers 19 und 18 und 19, die Tauben, also nicht die Vögel, sondern die nicht Menschen, die nicht hören können, die Tauben werden hören, Blinde werden sehen, Elende, also Leute, denen es schlecht geht, die werden Freude an Gott haben. Arme werden frohlocken über den Gott Israels. Und an der Stelle müsste man jetzt eigentlich stutzig werden oder sich daran erinnern, das habe ich ja gerade am Anfang der Predigt gelesen. Das ist das, womit Matthäus das Kapitel 14 beendet. Genau das geschieht zur Zeit Jesu. Taube werden sehen, Taube hören, Blinde sehen, Elenden geht es wieder gut, Menschen werden gerettet. Genau das passiert zur Zeit Jesu. Und die Pharisäer kannten diesen Text sehr gut. Die Schriftgelehrten wussten genau, was da steht. Das, was Jesaja hier voraussagt, passiert vor den Augen der Menschen, die dort gerade leben. Dann geht es weiter, denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen Schlingen legen, der im Tor Recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakobs, er, der Abraham erlöst hat, nun soll Jakob nicht mehr zuschanden werden und nun soll sein Angesicht nicht mehr erbleichen. Ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, stellt man fest, mit Jesus beginnt hier etwas Neues. Und vielleicht ist das Wichtigste, denn der Tyrann hat ein Ende. Das ist jetzt nicht nur der kleine Mensch, der etwas Böses macht, sondern das kann, würde ich sehr wohl beziehen, auf den Satan, der hier ein Ende findet bei Jesus. Der mit Jesus ein Ende findet, weil Jesus ihn besiegt. Am Kreuz stirbt Jesus für unsere Schuld. Am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt. Er wehrt sich noch, aber letzten Endes hat er schon verloren. Und wir dürfen auf der Seite des Siegers stehen. Und dann kommt's, denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche in ihrem Geist irren, werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Dann gibt es die Veränderung. Dann werden die Menschen Gott ehren. Also wenn es hier mit Heiligen steht, den Heiligen Jakobs heiligen, dann ist es Gott ehren, Gott anbeten, ihm die Ehre geben. Die Erkenntnis dessen, was Jesus getan hat, führt zur Gottesfurcht und zur Anbetung und zum richtigen Gehorsam. Da heißt es ja, die, welche in ihrem Geiste irren, werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Dann werden sie es verstehen und sich verändern lassen. Hier schließt sich jetzt der Kreis. So ein bisschen zusammengefasst, was in Jesaja 29 steht. Das, was das Volk Israel macht, insbesondere in Gestalt der Pharisäer und Schriftgelehrten, das ist oberflächlich und völlig wertlos. Es ist sogar ein bisschen lachhaft aus Gottes Sicht. Und Gott selbst ergreift die Initiative. Er schafft die Veränderung. Er schickt Jesus, der letztlich den Feind besiegt, der auch in seiner Zeit, und das haben wir ja gelesen, exemplarisch Menschen auch ganz körperlich, ganz gesund macht, einfach um zu zeigen, welche Macht er hat. Das sieht man jetzt hier bei Jesus. Und die finale Rettung dürfen auch wir in Jesus haben. Und dann beten wir Jesus an und folgen ihm nach, so wie er es gerne möchte. Also wie ist das jetzt mit dem Gehorsam? Der Titel der Predigt ist ja Gehorsam, meine Herzensangelegenheit, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ihr könnt jetzt bei dem Satzzeichen ja das eins davon streichen, was ihr nicht haben wollt. Gehorsam, Jesus macht klar, die Überlieferung der Alten, das ist eine Katastrophe. Aber er macht auch klar, das reine Halten der Gebote, die aus dem Alten Testament bekannt sind, die zeigen zwar Gottes Willen, aber mit denen alleine schaffen wir es auch nicht. Wir können die nicht alle halten. Das kann keiner von uns. Und Gott hat die Initiative ergriffen. Er schenkt den Jesus Rettung, wenn wir sie haben wollen, wenn wir sie annehmen. Wenn wir das begreifen, dann ehren wir ihn. Dann beten wir ihn an. Das ist das Ziel. Wir gehorchen ihm, denn er ist der Chef, er ist der König. Und indem wir ihm gehorchen, ehren wir ihn. Die Ehre Gottes, die Anbetung Gottes, das ist etwas, was in sich Wert hat, was am Ende von der Warum-Frage steht, was wir nicht machen, um irgendetwas anderes zu erreichen. Wir ehren Gott nicht, um irgendetwas zu erreichen. Wir ehren Gott, weil er es wert ist. Und dann halten wir keine Gebote, um Gott gnädig zu stimmen, sondern weil wir ihn lieben. Weil wir ihn ehren und anbeten. Und deswegen folgen wir ihm nach. Und was er möchte, nun dazu brauchen wir keine neuen Gebote. Er hat uns ein ganzes Buch gegeben. Wir müssen nachlesen, was da steht. Darin hat er seinen Willen gezeigt. Paulus schreibt es mal an Titus so: Der, also Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst sein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Oder an die Kolosser im Kapitel 3. Da ist ein längerer Abschnitt, beginnt: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dann nennt er ganz konkrete Punkte, die wir tun sollen oder eben nicht mehr tun sollen. Und am Ende, Vers 17, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich möchte es am Ende der Predigt zusammenfassen mit einem Satz aus der Erklärung, einer Erklärung in meiner Bibel. Ich dachte erst, ich will nicht noch eine Erklärung lesen. Und dann habe ich da reingeguckt und dachte, hey, super, super formuliert. Eine gute Tat ist diejenige, die gemäß dem rechten Maßstab Gottes geoffenbarten Willen vollbracht wird. Sie geschieht aus dem rechten Antrieb der Liebe zu Gott und dem Nächsten und hat das rechte Ziel, die Ehre Gottes. Nochmal. Eine gute Tat ist diejenige, die gemäß dem rechten Maßstab Gottes geoffenbarten Willen vollbracht wird. Sie geschieht aus dem rechten Antrieb der Liebe zu Gott und dem Nächsten und hat das rechte Ziel, die Ehre Gottes. Amen. Ich möchte noch beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke, Herr, dafür, dass du uns nicht versklavst, dass du nicht blinden Gehorsam von uns forderst, sondern dass du den ersten Schritt getan hast, dass du uns erlöst hast, weil wir es ja doch nicht schaffen. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass du uns Wegweisung gibst, immer wieder auch für den Alltag. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, auch das anzunehmen und umzusetzen. Lass es uns aber aus der richtigen Motivation heraus tun, dass wir dich anbeten, dich ehren, weil du es wert bist. Danke, Herr, für dein Wort, das du uns gibst, in dem wir lesen und forschen dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder auch da weiterbringst. Amen.